Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport. Ist gleichzeitig dieses Mal auch der Podcast des Herbstmeisters der zweiten Bundesliga. Besetzung ist die gleiche. Ich bin der Robert, ich bin Online-Redakteur bei Sky. Und mit mir, wie immer, der Dirk aus dem schönen Gelsenkirchen. Schlammi.
Hallo. Aus dem schönen Gelsenkirchen. Ja, also du wohnst nicht hier, deswegen darfst du das sagen. Ich wohne hier, ich darf sagen, es ist unfassbar schäbig hier. Aber wir haben auch schöne Ecken und da wohne ich.
Das reicht ja auch schon. Also ja. Nein, ich glaube, Gelsenkirchen hat sicherlich auch schöne Ecken. Ich kann mich ja erinnern an den Reporter bei der EM im Sommer, der da
auf.
Ja so
der
hat auch einen richtigen Shitstorm abbekommen, ja. Von daher
da. Also wir haben sehr schöne Ecken, also gerade da, wo die ehemaligen Industrieflächen sind und so, das ist echt schön rund um die Zeche Konsol, ehemaliger Burgerpark auch und so. Also das ist tatsächlich, ich finde das immer total super, wenn du diese ehemaligen Industrieruinen schön irgendwie integrierst in das Leben, ne? Und gerade wenn man sich den Konsolpark anschaut, da war ich letztens mit meinem Sohn auch, da kannst du skaten quasi im Schatten von dem Förderturm und so. Und ich habe heute Morgen auch ein ganz schönes Foto gemacht. Die Leute, die mir bei Instagram folgen, werden es gesehen haben, eben von diesem Förderturm, so bei Sonnenaufgang. Das sieht natürlich schon geil aus. Aber die Innenstadt, naja. Aber man muss ja nicht in die Innenstadt, da wohne ich auch nicht.
Aber was Schalke oder was Gelsenkirchen auch hat, ist schöne Stadtfarben. Und daraus wurde nämlich auch ein sehr, sehr schönes, ich finde, Sondertrikot angefertigt. Also mir hat super, super gut gefallen. Wie hat es dir denn gefallen?
Also Trikots immer schwierig, ne? Du findest, irgendwie hab ich so den Eindruck, du kannst bei einem Trikot, kannst du nicht alle treffen. Aber bei dem Trikot war von vornherein klar, wenn du es so machst, ich finde das ja immer geil, wenn du in dem Trikot selbst sowas, so Zeichen einbaust, ne? Dass man so, dass das nicht einfach nur Uni ist. Dann natürlich mit den Stadtteilen überragend. Ein bisschen schwierig bei Ückendorf, brauchst halt schon einen ordentlichen Bizeps, damit das da drin steht. Das ist übrigens der Stadtteil, in dem ich wohne. Also super, auch hinten mit diesem, die haben ja hinten auf dem Rücken ist so ein Abzeichen drauf, wie früher halt, ne, wenn du so was verplombt hast, ne? Also mit so einem Badge drauf. Das sieht schon einfach total coole Idee, schön umgesetzt. Auch das Torwarttrikot von Loris Karius, was ja gestern erst dann das erste Mal gezeigt wurde, fand ich total stimmig. Super Idee. Ja, passend ja auch zu der Choreo eine Woche vorher. Also ich fand es einfach total, es war von vorne bis hinten, passte das super. Ja, bis auf die Stückzahl. Das war eine Katastrophe.
Ja. Und da sind wir schon bei Das geht gar nicht. Da gab es auch tatsächlich ja auch eine Frage an dich. Und zwar der User, oh Gott, LB oder IB. Moin Dirk, auch ein Moin-Sager übrigens,
ja.
Halten wir mal fest hier.
Die haben sich das alle von mir abgeguckt.
Ja, danke für unser Gespräch von der 18 über Baba. Könnt ihr in der nächsten Podcast-Folge, hallo LB, da sind wir, mal erklären, warum Schalke manchmal die Trikots so stark limitiert? Hier wären ja gerade vor Weihnachten sicher noch mal ein paar tausend Trikots mehr rausgegangen. Dirk.
Das stimmt. Also das muss man schon sagen. Also das ist natürlich die Idee dahinter von dem User, der mich übrigens auf Baba angesprochen hat. Meine Güte, wie lange ist das her? Dann fangen wir wieder an hier, sind wir schon wieder Foreman Deal noch, ne? Egal, lassen wir das. Also.
Aber auch ein Linksverteidiger.
Ja, und Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das wird irgendwie auch so zu so einer ständigen Unterrubrik hier. Nein, also pro Saison bringt Schalke ja, ich glaube, ein oder zwei Sondertrikots sind möglich, glaube ich. Das muss vertraglich festgelegt werden. Also es gibt zwei Begründungen, warum das mit dem Sondertrikot nicht funktioniert hat. Hintergrund, erst einmal kurz, dass der offizielle Termin der Vorstellung dieses Trikots mit der Oberbürgermeisterin und so zusammen war an dem Tag um 12 Uhr. Ich glaube, um 10 Uhr hat Schalke das Ganze rausgehauen. Fand ich ein bisschen merkwürdig auch, dass das zwei Stunden vor dem offiziellen Termin schon passiert ist. Und bereits nach 90 Minuten waren die Trikots weg. Und das lag daran, dass es eine Auflage von knapp über 10.000 gab. Das war unsere Infos. Ich glaube, es waren so rund 13.000, 14.000. Mehr gab es da nicht. So, es gibt zwei Dinge, die man bei diesem Sondertrikot beachten muss. Eins, das ist ganz streng vertraglich geregelt mit dem Hauptsponsor, denn der ist da nicht drauf. So, das heißt, das muss im Vorfeld mit San Minimil geklärt werden. Das ist, steht auch vertraglich ganz klar da drin, Sondertrikot, da weicht ihr von der Brust und es gibt Auflage Zahl X. So, und die zweite Nummer ist die, natürlich kaufmännisch gedacht, wie viel werde ich davon los und wie sehr beschneide ich mich selbst, indem ich ja dadurch die Leute, die das kaufen, kaufen sich eventuell nicht etwas anderes, ein anderes Trikot. So, beide Argumente zählen für mich jetzt aber trotzdem nur bedingt. Zum einen, glaube ich, ist das Verhältnis zwischen San Minimil und Schalke echt gut in beide Richtungen. Ich glaube, da hätte man im Vorfeld anders reagieren können und zweitens kaufmännisch, ganz ehrlich, wenn ich ein Marketing-Experte bin, dann weiß ich, dass so ein Trikot funktioniert. Es war mit Sicherheit im Hinterkopf, dass das letzte Sondertrikot der Deutschen Krebshilfe, werden sich die meisten daran erinnern, das war so in hellblau und rosa, relativ auffällig, das ist gar nicht gut gegangen. Da war übrigens die Auflage auch ein bisschen niedriger, aber da kommt man ja jetzt, glaube ich, sogar noch welche von kaufen. Aber auch da sage ich als Marketing-Experte, dass diese beiden Trikots unterschiedlich funktionieren, das wäre mir auch vorher klar gewesen. Also allein diese Personalisierung mit dem Stadtteil, das ist ja überragend. Und ich habe von ganz vielen Fans, die noch nicht mal in Gelsenkirchen wohnen, also die jetzt gar nicht diesen lokalen Ansporn haben, das zu kaufen, gehört, sie hätten sich dieses Trikot auch geholt. Dann vielleicht ohne den Badge an der Seite, kommt man auch ohne Ärmelaufdruck holen. Aber das muss ich vorher wissen. Es ist Weihnachtsgeschäft und da stimme ich dem User komplett zu. Selbst, also ich meine 13.000 oder 14.000 ist halt auch keine Anzahl. Ne? Und selbst wenn du sagst, es sind 30.000, das sind dann 15.000 Mal mehr. Ich meine, du musst an Adidas was abgeben, du musst an 11 Team Sports was abgeben. Keine Frage, aber es ist Weihnachtsgeschäft und du siehst einfach, das Problem jetzt ist, wenn du ein neues Trikot oder wenn du dieses Trikot restockst, also wenn du sagst, wir machen nochmal welche, das ist das große Problem, was du eigentlich mit Adidas hast. Das Thema hatten wir ja vor, glaube ich, 3-4 Folgen mal. Adidas ist der Supertanker, der in die eine Richtung fährt und der kann jetzt nicht mal eben für Schalke einmal komplett die Richtung drehen, um das jetzt mal bildlich zu sagen. Das heißt, das würde fast 9 Monate dauern, 6 bis 9 Monate, um so ein Trikot neu aufzusetzen. Das Einzige, was ich daran nicht ganz verstehe, mir wurde immer erklärt, dass 11 Team Sports das schnelle Beiboot ist, das genau für solche Fälle einspringen kann. Aber wie gesagt, das Problem da jetzt, es war vertraglich mit San Minimil auch nicht anders geregelt. Also insgesamt ist das einfach total unglücklich gemacht. Das ist ein geiles Trikot, was nach außen hin auch geil funktioniert. Aber da haben sie, glaube ich, an mehreren Stellen, dürften sie auch im Nachhinein darüber nicht besonders fröhlich sein, wie es gelaufen ist.
Ja, gibt halt viele enttäuschte Fans, die halt dann leer ausgegangen sind. Und ja, ist natürlich nie gut, wenn man enttäuschte Fans hat.
Ja, also ich glaube, dass Schalke auf einem guten Weg ist, was die Trikots angeht. Also allein, wenn du dir die Trikots dieser Saison anguckst, ich glaube, die haben ja alle gepasst. Bis auf das Ausweichtrikot, das ist aber muss ja immer ein bisschen speziell sein, damit du vielleicht dann auch noch die eine oder andere Nische noch erwischt. Aber ich glaube, dass Schalke da insgesamt auf einem ganz guten Weg ist. Und was ich so gehört habe, werden die Trikots im kommenden Jahr, glaube ich, in die ähnliche Richtung laufen. Und auch da, um jetzt nochmal auf das Ding zurückzukommen, wenn du jetzt einen Restock machst von den Grünen, die sind dann fertig, wenn die neuen rauskommen. Das heißt, da beschneidest du dich dann. Aber jetzt ganz ehrlich, Weihnachtsgeschäft und ein geiles Trikot, wo jeder was mit anfangen kann, weil du halt eine Geschichte erzählst, weil du sagst, ne, das ist von unseren Wurzeln angelehnt an die Stadtfarben und so, dass das besser funktioniert und dass man das besser hätte verkaufen können und vielleicht auch hätte müssen. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen.
Ja, denke ich auch. Positiv fand ich übrigens auch noch, neben des Designs des Trikots, dass Joel Matip den ersten Auftritt hat. Aber Dirk, du willst noch was sagen?
Nee, mach du erstmal den Matip.
Ja, also fand ich sehr nett. Hat er den ersten Auftritt sowohl bei der Bewerbung, also auf den Bildern, als auch gestern im Stadion. Und da fand ich es ganz nett, weil ein Liverpool-Fan-Account hat das auch aufgegriffen und das eben auch hier gesagt, hier Joel Matip, erster öffentlicher Auftritt, und da waren drunter Kommentare, ja, komm doch zurück und wir brauchen dich, bist immer noch besser als der und der Spieler. Und das hat mich für den Jungen schon gefreut. Der Jungen ist er ja nicht mehr, ist ja mittlerweile schon, hat ja seine Karriere schon längst beendet, aber das hat mich richtig gefreut für den, weil der hat auch auf Schalke natürlich nicht so eine einfache Zeit gehabt, oft mit den Fans, und dass der ein bisschen gefeiert wird, glaube ich, hat dem sicherlich auch gut getan. Wie war denn die Reaktion
im Stadion? Der wohnt in Gelsenkirchen.
Ja, und wie war denn die Reaktion im Stadion, als er da war, weil das hat man am Fernsehen leider nicht sehen können.
Das war, ja, aber das, ja, klar gab es Applaus, natürlich, das ist ja bei, also ne, die hätten ihn ja auch, ganz viele hätten ihn ja auch gerne zurückgehabt, das geht halt nicht, weil er halt auch schon, ich glaube, das macht das Knie einfach auch nicht mehr mit, aber der wohnt nicht unweit von der Arena, ist ja mittlerweile auch Co-Trainer bei einem Gelsenkirchener Verein, weil sein Sohn da auch trainiert und so, hält sich übrigens extrem zurück, was Interviewanfragen angeht, weil er einfach sagt, Leute, ich bin raus aus dem Zirkus, ich würde gerne ein Privatleben haben, und das war jetzt dann auch ehrlich gesagt der erste richtige Auftritt für Schalke 04. Passend, ne? Also eine gute Kampagne insgesamt auch. Ich fand es ganz interessant, ich bin von jemandem angesprochen worden, der eigentlich gar nicht so viel mit Schalke zu tun hat, der die Werbeplakate gesehen hat und der sagte, ihm hätte, wäre natürlich Martip aufgefallen, aber auch Gerd Rehberg, der ehemalige Präsident von Schalke, Ehrenpräsident ist er, glaube ich, ne? Weil das so ausdrucksstark mit diesem Trikot war und so. Also dem hat das so, den hat das gecatcht. Also die Marketingkampagne an sich war gut, nur die Stückzahl nicht. Und dann komme ich nämlich zu etwas, was ich noch sagen wollte, weil das passt auch nochmal zu Dat geht gar nicht. Du öffnest natürlich damit auch Tür und Tor für so Bekloppte, die dann meinen, diese Trikots online verschachern zu müssen. Kurze Zeit später waren die Trikots schon für den dreifachen Preis bei eBay. Das geht natürlich gar nicht. Ne, das ist ja so, also das ist wirklich so asozial, das muss man ja wirklich sagen. Das sind ja genau dieselben, die auch losziehen und sich irgendwelche, die Teile, die Ultras bei irgendwelchen Choreos verteilen, diese Wollmützen oder Schals oder was, dann bei eBay reinzusetzen, um damit dann Gewinn zu machen. Also im Fanshop stand an dem Tag schon für pro Haushalt nur 2 Stück. Und dann haben sich wahrscheinlich schon ganz viele gedacht, oh geil, dann kaufe ich mal 2 und 1 verticke ich. Und dann hole ich mir meins wieder rein. Also wenn du mit dem Gedankengang schon da reingehst, anderen Leuten, dass dann quasi hinter mir in der Schlange stand einer, der hat gesagt, ich habe das Ding hier für 210 Euro gekauft und habe es jetzt hier nochmal beflocken lassen. Da denkst du ja auch, ey, meine Güte, geht gar nicht. Gestern beim Spieltag stand übrigens an allen Fanshops ganz groß dran, Sondertrikot gibt's nicht mehr.
Ja. Ja, schade natürlich, solche Sachen wirst du aber den Leuten nicht rauskriegen, weil die natürlich da leichtes Geld sehen. Das ist ja nicht nur bei Trikots so, ist ja bei Konzertkarten, wo man weiß, dass es schnell ausverkauft ist, das ist ja genauso. Und solange eBay oder wie sie auch alle heißen, ja, andere Anbieter das zulassen, dass man das dort verkaufen kann, ist das auch nicht illegal, so blöd das klingt.
Nein, natürlich nicht. Es ist asozial. Es ist nicht illegal, es ist asozial. Ja,
ja, genau. Weniger asozial, da hat man wieder eine wunderbare Überleitung, was auch noch unter der Woche passiert ist, nämlich genau das Gegenteil von asozial, nämlich eine wunderbare, du hast es schon ein paar Mal erwähnt, die Weihnachtsfeier für Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung. Und auch da gab es eine Frage von Olaf Koslowski bei Twitter, oder X, Entschuldigung. Findet die Story von Sky Dirk bezüglich der S04 Weihnachtsfeier für Menschen mit Handicap ziemlich cool. Wäre cool, wenn ihr im nächsten Podcast mal so ein kleines Feedback speziell zur diesjährigen dazu geben könntet. Dirk, wie war's denn?
War super wie immer. Also die räumen ja komplett die Logenebene auf der anderen Seite, also auf der Gegengrade leer. Es können gut 300, ich glaube diesmal waren es sogar ein paar mehr, Menschen mit Handicap da hinkommen. Es müssen Mitglieder sein, weil du musst es irgendwann begrenzen, aber es ist, glaube ich, ligaübergreifend mit die größte in dieser Form. Da gibt's dann alles. Es gibt erstmal Bühnenprogramm, es kommen 2 Spieler, diesmal waren es Mercan Ayhan und Adrian Gantenbein, die erst auf der Bühne Fragen beantworten. Eine Frage übrigens auch an Mercan Ayhan, was mit AS Rom ist, hat er schön umdribbelt, aber das passt auch zu unserer Info, dass er da nicht hingeht. Dann gibt's Essen, Trinken, es gibt auch so Programminformationen. Also es wurde auch der neue Rolli-Fanclub The Wheelers vorgestellt, die schon über 200 Anfragen haben. Es gibt ja 90 Rollstuhlplätze in der Arena und die wollen natürlich auch Fahrten auswärts organisieren, weil das natürlich schwierig ist, wie du dir vorstellen kannst. Du brauchst entsprechende Busse, du brauchst natürlich auch die Kapazitäten in den anderen Stadien. Du musst Leute haben, die sich auskennen in den anderen Stadien, damit die wissen, wo die Rollifahrer hinkommen und so. Aber es ist immer so schön, weil die Leute so dankbar sind und du merkst einfach, wie die das einfach genießen und aufnehmen. Ich sag jetzt mal so Kleinigkeiten, dass einfach der Tag ihnen gehört und dass sie das möglich gemacht bekommen. Das finde ich total stark. Also du siehst auch immer wieder die viele bekannte Gesichter und so, ist total, Also ich gehe da total gerne hin, das sage ich dir ganz ehrlich. Also das ist einfach eine richtig, richtig schöne Nummer fürs Herz und beide Spieler haben das überragend gemacht, haben sich ganz viel Zeit gelassen. Das ist ja auch nicht einfach, ich habe das ja schon mal gesagt, ne? Wenn dann jemand vor dir steht mit einer geistigen Behinderung, dann weißt du auch nicht, wie soll ich jetzt mit dem umgehen. Ne? Aber der Adrian hat auch erzählt, dass er im eigenen Familienkreis jemanden hat mit einem Handicap, dann ist er da schon ein bisschen gewohnt. Mercan hat das auch ganz souverän gemacht, ganz toll, ganz liebevoll. Also einfach eine super Veranstaltung, wo alle total Spaß haben. Erwin war da, hat da noch da war eine Dame, die hat Werbung gemacht für die Genossenschaft. Und zwar hat die gesagt, ich bin euer Scheich. Das war eine Dame, die sitzt im Rollstuhl und hat so einen ganz dicken Pelzmantel an und hat dann so posiert. Fand ich auch eine coole Marketingkampagne. Und die war da mit diesem Pelzmantel und Erwin, das Maskottchen von Schalke, hat dann diesen Pelzmantel angezogen und stand damit auf der Bühne. Es war einfach ein schöner Abend. Und ne, es waren ja auch die anderen Weihnachtsbesuche. Frank Baumann hat für bedürftige Menschen gekocht und gekellnert. Es haben sich ganz viele Spieler mit den Kindern aus dem Kinderheim getroffen im Kino. Es waren welche im Kinderkrankenhaus. Musa Silla und Paul Pöppal zum Beispiel. Hasan Kurucay hat da Waffeln gemacht. Das ist einfach was, was Schalke echt gut macht und auch in einer Form macht, wie das einfach auch richtig, richtig geil ist. Also an ganz vielen verschiedenen Orten und nehmen sich einfach viel Zeit, finde ich super.
Ja, absolut. Absolut tolle Geschichte. Und jetzt, wo wir schon bei so herzerwärmenden Sachen sind oder tollen Sachen, wollen wir zu Dat ist geil übergehen. Wir haben da dieses Mal auch überlegt, gab ja ein paar Sachen, man hätte die Martip-Geschichte nehmen können. Die Choreo war wieder mal überragend. Also wirklich, ich fand ja das schon richtig, richtig geil, wo dann einfach nur das Schalke-Logo zu sehen war. Als das dann geswitcht ist auf das Nürnberg-Logo, dachte ich mir, um Himmels Willen, was geht hier gerade ab? Ich glaube auch für die mitgereisten Nürnberg-Fans, natürlich, die ja auf der anderen Seite sind, natürlich auch geil, dass man sein eigenes Logo in der gegnerischen Fankurve sieht. Also diese ganze Fanfreundschaft generell ist natürlich was man... Also ich kenne das, Miron Muslic hat auf der PK gesagt, er kennt das nicht, aber selbst wenn man Fanfreundschaften kennt, ich glaube sowas ist ja nochmal was anderes wie auch andere Fanfreundschaften. Auch dass man das Nürnberg-Lied vor Einlauf spielt, die spielen dann wiederum das Schalke-Lied in Nürnberg und so weiter.
Wahnsinn, also die Legende lebt wurde gespielt vorm Steiger-Lied, das halbe Stadion hat mitgesungen und da waren halt noch nicht so viele da. Dann beim Einlauf wird ja immer von den Lokalmatadoren Schalke und Nürnberg gespielt. Also das sieht schon geil aus. Ich frage mich immer, wie krass schaffst du das? Also auf dem Sitzplatz kann ich es noch vorstellen, weil dann hast du die Sitze, dann kann dir das wahrscheinlich sogar ein Computer generieren, auf welche Sitzschale du welche Pappe legst. Werden ja auch noch diese Ponchos an. Aber auf dem Stehplatz, wie kriegst du da das Logo rein? Also ich habe vorher geguckt, da war alles mit Flatterband abgesperrt. Das vorher zu planen, also Hut ab. Ich habe die Ultras schon gesehen. Während der Woche war ich bei einigen Terminen abends. Die haben dann ja in der Arena das Ganze schon vorbereitet. Dann weiß man ja nie genau, was es wird. Übertreffen sich ja jedes Mal selbst. Ne? Also das war, also was ich auch geil fand, war kurz, ich weiß gar nicht, ob man das dann im Fernsehen gesehen hat. Alle sollten die Pappen wieder runternehmen und dann wurde, gib mir ein F, ne? Pappe hoch, F, wieder runter. Gib mir ein C, Pappe hoch, C. Ne, dann hast du immer so das Logo so aufblinken sehen. Total geil. Und danach irgendwann die Ponchos ausgezogen und so wie so Cheerleader-Püschel genommen, um dann was zu singen. Es ist ja mal schwierig an so einem Tag. Die Stimmung ist ja anders. Ich glaube, es ist für die Spieler nicht einfach, wenn du weißt, hier alles, das ganze Stadion hat sich lieb, die machen hier mega geile Choreo, kann ich den jetzt umtreten? Ne? Also das ist, glaube ich, für den Spieler nicht so einfach. Ich hatte am Anfang auch das Gefühl, die brauchten ein bisschen, um warm zu werden. Schiedsrichter auch, der hat sich auch gedacht, ja, wenn die sich alle lieb haben, dann lasse ich jetzt mal ein bisschen was laufen. Aber auch für die Zuschauer ist es halt, ne? Also das muss man ja sagen, so ein Stadion lebt ja auch ein bisschen von der Atmosphäre der, ich sag mal, Rivalität und dass man sich nicht so ganz mag und dass man sich so ein bisschen aufpusht, das fehlt an dem Tag dann so ein bisschen, ne? Und deswegen war das, glaube ich, ganz gut, dass die Nordkurve dann die eigene Choreo das ganze Spiel über irgendwie noch mehrfach verwendet hat.
Ja, also wie gesagt, eine tolle, tolle Choreo. Also wir hatten das ja letztens, also was die für Choreos da machen, auch seit Jahren. Also die ja nicht erst seit dieser Saison, sondern seit 10, 15 Jahren. Unfassbar. Du hast ja auch gesagt, du bist ja so ein Fan von so einer Choreo, wo dann in der Choreo was passiert.
Was
das
passiert?
War ja sozusagen.
Ja. Auf die Ideen zu kommen, so, ne? Also das ist, wie gesagt, das ist einfach, das ist geil, Periode.
Aber das ist nicht geil diese Woche, weil diese Woche haben wir noch eine kleine, schöne Geschichte gefunden. Und zwar hat das was mit dem Schalke-Neuzugang für den Porat zu tun, der ja erst seit dieser Saison im Pott spielt, davor ja immer im hohen Norden. Dirk, was hat der gemacht, der Junge?
Also das finde ich tatsächlich nicht selbstverständlich, weil es viele nicht machen, dass du dich mit den Wurzeln und der Historie deines Vereins und mit der Umgebung so ein bisschen auseinandersetzt. Und Finn hat Klaus Herzmanatus angeschrieben. Also er hat sich erstmal bei Steven Skripski kundig gemacht, wie kann ich ein bisschen was über Bergbau und Co. rausfinden. Und ich sag mal so 5 bis 10 Minuten von der Arena entfernt ist die Zeche Hugo, die ehemalige Schacht 2. Und die wird instand gehalten von den ehemaligen Kumpel da. Bergleuten. Und ein ganz bekannter ist Klaus Herzmanatus. Der tritt eigentlich immer auf, wenn es irgendwas bei Schalke gibt mit Bergbau, dann ist der mit dabei. Und er und seine Kumpel halten dieses Bergwerk da am Laufen, sag ich mal. Also so, dass das einigermaßen nicht zusammenbricht. Da war jetzt auch ein Weihnachtsmarkt von den Hugos und so. Und die Erlöse gehen halt in den Erhalt dieses Bergwerks. Ganz toll. Der hat unheimlich viele Trikots und so gesammelt. Es ist fast schon ein kleines Museum. Wenn du da in so eine Maschinenhalle kommst, die ist einfach komplett ringsrum, 8 Meter, 9 Meter, was weiß ich, wie hohe Wände, komplett voll mit Trikots aus aller Welt. Ganz abgefahren. Ich habe dem auch schon mal ein paar Sachen vom Super Bowl mitgebracht. Und Finn Porat hat den angeschrieben und hat gesagt, kannst du mir mal ein bisschen was erzählen? Und Klaus Herzmanatus hat den dann eingeladen. Der hatte noch ein paar Freunde aus Kiel mit dabei und hat den 2,5 Stunden da einfach über die Zechenanlage geführt und hat ihm erzählt, wie das früher war. Tatsächlich war das früher ja durchaus auch gang und gäbe, dass Schalke mit seiner Mannschaft so eine Grubenfahrt gemacht hat. Die hat dann auch immer Klaus in der Regel geleitet, damit die einfach so ein bisschen merken, wo kommt das überhaupt her? Warum ist unser Spielertunnel gemacht wie ein Stollen? Ne? Warum sehen wir einen Förderturm vor der Arena und so? Das musst du den Spielern halt auch erstmal klar machen. Und es erdet dann vielleicht auch ein bisschen, zu zeigen, so wurde früher hier mal locht. Ich find's cool, dass er es macht. Er ist einer der ganz wenigen Spieler, die sich damit auseinandersetzen. Ob das jetzt noch heute jeder Spieler machen muss, weiß ich nicht, weil dafür ist dann Zecher vielleicht auch schon ein bisschen zu lange her. Anderes Beispiel ist Benjamin Stamboli, der zum Beispiel so eine Mythos-Tour gemacht hat, einfach um den Stadtteil und so kennenzulernen, um die Stadt kennenzulernen, zu wissen, was sind so die Probleme in der Stadt. Das ist dann nochmal auf einem anderen Level, finde ich. Aber grundsätzlich ist das überragend, dass ein Spieler sowas freiwillig macht. Die meisten setzen sich nach dem Training in ihr Auto und düsen irgendwo anders hin und haben mit dem ganzen Drumherum nichts zu tun. Kann man auch machen, ist vielleicht auch professionell, ich weiß es nicht. Ich finde aber so, um den Verein zu verstehen, um vielleicht auch so die Historie zu verstehen und auch die Leute zu verstehen, wie die ticken, kann das nicht so ganz unhilfreich sein.
Ja, und also man fordert ja immer Identifikationsfiguren und dass sich jemand mit dem Verein identifiziert. Also viel mehr kann man das ja nicht leben. Wer übrigens Bilder sehen will bei Facebook, der Account Zeche Hugo, da gibt es 23 Bilder davon. Kann man sich ja gerne mal anschauen. Ich bin auch relativ sicher, ich denke du ja auch, dass Finn Porat das ja auch nicht wegen der Publicity gemacht hat.
Nein.
Sondern der hat das einfach gemacht, weil er das halt sehen wollte. Ich finde das auch eine richtig coole Geschichte. Natürlich muss man das nicht machen. Es ist ja auch nicht vom Verein vorgeschrieben. Und wir hatten ja letzte Woche den roten Pilz, Hamza Medil. Der hat das sicherlich nicht gemacht. Da würde ich ihm jetzt auch keinen Vorwurf machen, aber umso schöner, wenn es dann jemand macht. Und das wollten wir mal erwähnen. Und das ist diese Woche, das ist geil. Also eine richtig schöne Geschichte. Bevor wir zum Sportlichen kommen, Dirk, hätten wir noch eine weitere Sache, die unter der Woche aufgeploppt ist, sagen wir mal. Es gab das Gerücht, dass Ben Manga, unser ehemaliger Kaderplaner, vor einem Wechsel oder es gibt schon ernste Gespräche mit Hannover 96. Wie sind denn da deine Infos?
Also der Name Ben Manga taucht natürlich immer wieder auf, gerade wenn Positionen, solche, die er bekleiden kann, in der näheren Umgebung oder in der Liga frei werden, dann wird der Name Ben Manga gespielt, weil er halt in Anführungszeichen frei ist. Er steht ja noch unter Vertrag bei Schalke 04, das heißt für den Club wäre es finanziell gar nicht so verkehrt, wenn er dann wirklich woanders landet. Nach meinen Infos waren bisher alle diese gespielten Gerüchte zumindest so weit falsch, als dass da nicht irgendwo das in der finalen Phase war. Also aktuell stimmt davon zumindest da, wo, was ich bisher alles gelesen habe, wo Ben Manga überall Kandidat sein soll, wird er es nicht. Also das sind meine Informationen. Aber es ist natürlich durchaus denkbar, dass er zeitnah etwas finden wird. Ne? Aber die Frage ist natürlich immer, der hat ja schon auch ein Team, das ist derzeit teilweise auch noch auf Schalke. Frage ist halt immer, ob da dann mit dem ganzen Team wechselt und so weiter, da hängt halt viel dran. Aber insgesamt glaube ich, dass er relativ schnell auch, wenn er möchte, einen Job finden wird. Aber ich glaube nach diesem, das war ja auch nicht ganz ohne die Reise auf Schalke, ich glaube, dass er auch erstmal ein bisschen Abstand braucht, um irgendwas Neues zu finden oder was Neues anzufangen, so.
Na gut, aber dann hätten wir das jetzt zumindest mal geklärt und dann können wir tatsächlich auch zum Sportlichen kommen. Ja, also was machen wir aus dem Spiel? Schalke hat gewonnen, das ist positiv. Schalke hat wieder zu Null gespielt, das ist auch sehr positiv. Man muss auch zugeben, Schalke hat auch nicht wirklich viele Chancen abgegeben. Es gab in der ersten Halbzeit keine einzige für Nürnberg, auch wenn es sehr gefährlich aussah, was die Franken da gespielt haben. In der zweiten Halbzeit gab es zwei große Chancen für Nürnberg, aber insgesamt die Null steht. Insgesamt war es trotzdem ein maximal durchwachsener Auftritt, finde ich. Ich finde, ja.
Na, also ob du da nicht die blau-weiße Brille auf hast, Robert?
Ich sage ja durchwachsen. Also ich habe ja die positiven Sachen schon alle erwähnt. Miron Muslic war auch auf der PK, das hat man auch gemerkt. Also zum einen sehr ehrlich, hat er auch gesagt, es war ein glücklicher Sieg und hat auch sehr deutlich die Offensivspieler kritisiert, ohne Namen zu nennen, weil sehr viele Bälle verloren wurden. Nürnberg hat ja dann mit Rückstand schon was angeboten, was Konter betrifft. Und dass Schalke dieses Spiel nicht spätestens in der 70. Minute zugemacht hat, ist ja an sich eine Farce. Aber wie Schalke diese Konter ausgespielt hat, war unfassbar schlecht. Also wirklich unfassbar schlecht. Abspielfehler, wirklich Konzentrationsfehler und so weiter. Und hinzu kommt dann auch noch für mich natürlich auch eine glasklare gelb-rote Karte für Hasan Kurucay. Da hatte Schalke bei Glück. In den letzten Wochen war auch mal ein bisschen Pech dabei. Bei Schiedsrichterentscheidungen dieses Mal definitiv Glück. Ich denke, man kann es so zusammenfassen, wie es Miron gesagt hat, man nimmt jetzt die drei Punkte mit, aber man muss natürlich schon was, also deutlich auch die Sachen ansprechen. Es gab ja auch unter der Woche einen Streit im Training oder so ein bisschen Larifari. Genug von mir, wie schätzt du das Spiel ein?
Also es ist ja immer so, wenn du die Spieler nach dem Spiel, es ist ja so, wir müssen 5 Minuten vor Ende müssen wir an den Verein geben, welche Spieler wir gerne in der Interviewzone hätten. Ne? Und das sind in der Regel dann auch die kommen dann zu uns zum TV und die gehen dann auch zu den Kollegen vom Print, also von die Leute, die für die Zeitung schreiben. Und na klar haben wir Loris Karius angefragt, weil der natürlich Man of the Match war aus Schalker Sicht, weil, also das muss man auch sagen, erste Parade, ja, fand ich schon richtig gut, ne, gegen den komplett allein durchgelaufenen Nürnberger. Die zweite fand ich noch viel besser. Ich glaube, 89. Minute, diesen Kopfball, den er mit der linken Pranke dann noch hält, weil aus kürzester Distanz. So, und wenn ein Spieler wie Loris Karius, der jetzt nicht einfach drauf losplappert, sondern der genau weiß, was er sagt, da erwähnt, dass es unter der Woche im Training schon Probleme gab und dass sogar eine Einheit im Endeffekt früher abgebrochen wurde von ihm und er dann das Wort ergriffen hat, dann machst du sowas schon, um auch ein Statement nach außen zu bringen, damit das die alle erfahren. Und das ist nämlich, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Schalke hat bisher davon extrem profitiert, dass alle immer überperformt haben. Alle wussten, wo sie herkommen und alle haben gesagt, alles klar, wir sind die, im Endeffekt, auf uns hat keiner gesetzt. Wir sind aber eine Einheit und wir kämpfen uns da durch und sind immer bei 104% oder was auch immer. So, und jetzt irgendwann kommt der Schlendrian rein. Oh, wir sind der Tabellenführer. Jetzt haben wir auch noch in Düsseldorf gewonnen und so. Und jetzt läuft das vielleicht von alleine. Und dass dann einer von den erfahrenen Spielern sagt, ey, so geht's nicht, und haut schon im Training dazwischen, passt das eigentlich auch zu der Leistung jetzt auf dem Platz? Für mich war es, ich klammer jetzt mal das Pokalspiel in Darmstadt aus, das ist mir nämlich gerade eingefallen, das war noch fast noch schlechter, aber war es die schlechteste Saisonleistung. Weil die alle dachten, ja, läuft schon. Ich habe in der ersten Halbzeit auch 2-3 Mal gesehen, das habe ich bisher auch nur in dem Darmstadt-Spiel gesehen, dass bei Abspielfehlern, die sich gegenseitig angemault haben, das ist immer ein scheiß Zeichen. Ne? Klar kannst du frustriert sein, wenn mal nichts so läuft, aber das habe ich so bisher zumindest noch nicht wahrgenommen. Und das war bei ein, zwei Situationen, bei Antti Ajay, Valentovic, Antti Ajay und Silla, auch bei Karaman, Silla, Antti Ajay, waren ja immer, also das waren ja ganz, ganz krasse Abstimmungsfehler, so unnötige Fehlpässe, auch einfache Fehlpässe da drin. Und wenn dann so ein Frust entsteht, dann merkst du, ah, jetzt stimmt da gerade was nicht. Vielleicht ganz gut, dass das hinten raus passiert. Merkwürdig, dass es trotzdem noch passiert ist, obwohl es unter der Woche schon geknallt hat. Eigentlich sollte ein Knall ja immer so ein bisschen was Bereinigendes haben. Aber vielleicht nochmal ganz passend, dass sie jetzt nochmal einen auf den Dates kriegen.
Ja, also klar, ich finde es aber trotzdem, ich finde, das kann auch was Positives haben, wie du sagst, wenn ein Führungsspieler, und da hat Schalke dieses Jahr halt mehr als nur Karaman, das ist ja der große Unterschied zur letzten Saison, man hat Kratic, man hat Timo Becker und man hat eben Loris Karius auch, der hat er ja auch selber am Sky-Interview dann gesagt, bei vielen zu Null Spielen jetzt nicht so wahnsinnig viel halten musste. Ich habe es letzte Woche auch angesprochen, hat ja die wenigsten Paraden aller Torhüter. Aber dieses Mal musste er was machen, konnte es dann zurückzahlen. Und dass der dann im Training auch sagt, ey, Moment mal, so geht's nicht. Ich finde es immer gut, wenn so eine Mannschaft so eine gewisse Selbsthygiene hat, wo gar nicht der Trainer dann immer eingreifen muss, weil sich sowas dann auch relativ schnell abnutzen könnte, wenn der Trainer dann immer so den Oberlehrer auspackt.
Aber na gut, aber sie haben aber es hat ja, genau, das wolltest du jetzt wahrscheinlich gerade sagen, obwohl ich dich entschuldige bitte, dass ich unterbrochen habe, aber du wolltest jetzt sagen, es hat ja trotzdem gereicht. Das heißt, du hast ja keine Konsequenzen kriegt dadurch, ne, außer dass vielleicht der ein oder andere jetzt eher ausgewechselt wurde, aber ich fand auch, also wenn man die Konter so schlecht spielt, es wäre halt ein perfektes Spiel für Brian Lassmer gewesen, ne? Boah, der Arme, ey. Also das wäre ein perfektes Spiel gewesen. Aber da waren halt auch so Dinger bei, wo ich mir denke, also ich überlege jetzt gerade, also Gomis und rechts war alles frei und dann spielt er direkt dem einzigen Gegenspieler da den Ball in die Füße, anstatt den, also der hat rechts und links 1000 Meter Platz. Ich habe da, ich war da Verzweiflung nahe, weil ich dachte, wie schlecht kann man's machen? Und du läufst dann ja sogar selber in den Konter. Also überleg mal, du hast eigentlich eine total einfache Chance. Ich glaube, die sind sogar 3-2 gelaufen. Links war Becker, glaube ich, auch noch mit. Und der war, glaube ich, schon draußen, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist auch scheißegal. Aber du läufst dann selber in Konter. Also das so unsauber auszuspielen, das kann mal passieren, aber das waren ja 5 oder 6 Situationen, ne? Und das ist dann einfach fahrlässig.
In der ersten Halbzeit auch schon, der 3-2-Konter mit Karaman, der dann, jetzt kann man natürlich streiten, braucht er zu lange. Ich persönlich fand auch, dass die Laufwege der Außenspieler nicht gut waren, weil eigentlich kein Passweg wirklich offen war. Wie man auch immer es dreht und wendet, das war einfach nicht gut ausgespielt. Und ich glaube trotzdem, dass es Reaktionen gibt und geben wird, weil, also ich kann mich nicht erinnern, dass Muslic die Mannschaft öffentlich angezählt hat. Und das hat er dieses Mal gemacht auf der Pressekonferenz. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass Muslic zur Halbzeit zweimal gewechselt hat. Das ist nämlich auch eher selten. Also er wechselt normalerweise eher später. Also das weiß ich nicht, aber davon gehe ich jetzt mal stark aus. Glaubst du nicht, dass es Videostudium in dieser Woche geben wird und dass er diese ganzen Szenen denen bis zum Erbrechen zeigen wird? Und dann, glaube ich, haben die dann auch keinen Bock drauf, das nochmal zu machen. Ich hoffe, es wirkt. Ich weiß es nicht, aber vielleicht war es jetzt auch nochmal so ein richtiger Schuss vor den Bug. Ich glaube aber ganz ehrlich, die sind halt auch, die wollen halt auch in die Winterpause. Die sind
ja zu Recht. Ja, klar. Aber trotzdem, jetzt hast du ja, also du hattest mir gestern gesagt, das passt ja auch, das war endlich mal eine Bank. Du hast endlich mal eine Bank, die diesen Namen verdient, ne? Mit Becker, Gomis und Co. drauf und Porat, dass du reagieren kannst. Ich hätte aber gedacht, dass dadurch halt durchaus jetzt nochmal ein bisschen mehr Konkurrenzkampf ist und dass die Leute vielleicht nochmal ein bisschen hochpushen. Ich fand Gomis gestern übrigens unterirdisch, ne? Also das war wirklich, egal. Also ich hoffe, es ist nur ein Ausrutscher. Es wird jetzt sehr interessant zu sehen, weil diese Facette, die du jetzt gerade angesprochen hast, kennen wir von Muslic noch nicht, dass er so auf die Mannschaft dann auch, ja, einprügelt, würde ich jetzt sagen, ist ein falscher Begriff, aber dass er sie so kritisiert, ne, und da bin ich mal gespannt, was das für eine Trainingswoche wird. Gucken wir drauf, gibt es dann die entsprechenden Infos auch, dann, aber unterm Strich sind sie Herbstmeister, du kannst für diesen Titel aber nichts kaufen.
Nee, du kannst nichts kaufen, aber du hast 37 Punkte, Und nur mal als Vergleich, also klar, Elversberg, Darmstadt und Paderborn haben auch gewonnen. Da hat man jetzt den Vorsprung nicht erhöhen können. Aber zum Beispiel auf die Hertha oder Hannover, wo man jetzt, sage ich mal, vor Saisonbeginn eher als Aufstiegskandidaten gehandelt hätte, da hat man nochmal 2 Punkte gut gemacht. Auf Hannover sind es jetzt 8 Punkte, auf die Hertha sind sogar 10, die nach ihrer Superserie jetzt auch wieder eine kleine Delle bekommen haben. Letztes Spiel in Braunschweig, das wird natürlich auch nochmal so richtig eklig. Es gibt ja Fans bei X, die ja Braunschweig als Schalke 3 bezeichnen, weil so viele Ex-Schalker da spielen.
8.
Aber das, oder, ja,
also es sind wirklich, 8.
Ja, ich werde natürlich nicht alle spielen, weil Tempelmann ist beispielsweise verletzt, aber wird natürlich schon ein großes Wiedersehen geben. Und generell in Braunschweig auch die letzten Jahre, das war immer so ein komisches Kampf.
Boah, ist ein unangenehmes Stadion auch und so. Also wir hatten, als wir auf der Weihnachtsfeier waren von Schalke 04 unter der Woche, das war Freitag, haben wir das Spiel auch laufen gehabt, Dresden gegen Braunschweig. Das hat Braunschweig ja super gemacht. Die hätten ja zur Halbzeit schon 4-0 führen müssen. Also nach vorne sah das sehr geil aus. Also wirklich schön durchgespielt, dann über die Außen und so. Also das wird anspruchsvoll. Und also die Schalker Verantwortlichen, die da waren, die haben das auch genauso bestätigt und sagten, das wird ein sehr anspruchsvolles Spiel.
Sind auch gut drauf, haben jetzt 2 Spiele in Folge gewonnen, haben sich unten jetzt ein bisschen Luft verschafft. Die wollen natürlich auch nochmal mit dem Sieg zu Hause in den Weihnachtsurlaub gehen. Sollte Schalke aber schaffen, da tatsächlich zu gewinnen, hätte Schalke 40 Punkte, wäre offiziell gerettet und hätte dann mehr Punkte als in der kompletten vergangenen Saison. Da war es nämlich 38. Also das könnte man mit Unentschieden auch schon egalisieren. Man darf nicht vergessen, am letzten Spieltag spielen, ich meine Paderborn und Paderborn und Darmstadt spielen, glaube ich, gegeneinander. Also die nehmen sich auch nochmal Punkte weg. Elversberg spielt, glaube ich, in Münster. Das ist jetzt auch nicht einfach. Also Schalke spielt es auch nicht einfach, ja. Also wenn man anfängt, irgendwie Gegner zu unterschätzen oder nicht 100% zu geben, dann sieht man ja, was passiert, auch wenn es jetzt noch gereicht hat. Trotzdem, die Hinrunde, muss man ja sagen, insgesamt natürlich ein unfassbarer Erfolg.
Also im Endeffekt, also am Freitag spielen Paderborn gegen Darmstadt und Hertha gegen Bielefeld und am Samstag spielt dann keiner von den Konkurrenten. Karlsruhe würde ich jetzt schon gar nicht mehr mit reinzählen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und am Sonntag dann Münster gegen Elversberg parallel zu Braunschweig gegen Schalke. Das heißt also im Endeffekt, und Hannover spielt in Nürnberg, ne? Also Nürnberg zu Hause zurzeit, wenn die so weiterspielen. Ich fand, es war ein gutes Spiel gestern auch von Nürnberg, ne? Aber darf man nicht vergessen. Aber ich möchte eigentlich nicht sagen, dass Nürnberg so gut war, sondern ich finde, es überwog, dass Schalke so schlecht war. Ja, und da bin ich mal gespannt. Also die Tabelle nächste Woche, die hat schon eine gewisse Aussagekraft, wie es dann weitergeht. Übrigens noch ein kleiner Einschub zum Thema Braunschweig. Es sind nicht nur 8 ehemalige Schalker da unter Vertrag, von Polter angefangen über Sidi Sané, Aydin, Flick, Tempelmann, Frenkert, heißt der Frenkert? Frenker ist es, glaube ich, auch. Hoffmann im Tor. Und Heiner Backhaus, der Trainer, hat ein riesen Schalke-Tattoo auf dem Oberschenkel. Bin mal gespannt, ob er das zeigt nächste Woche. Also er hatte ja im Sky-Interview jetzt schon eine schöne Anekdote erzählt, dass er Balljunge war beim UEFA Cup 97. Und ich bin gespannt, was da noch für Geschichtchen rauskommen. Also wir, glaube ich, also an Geschichten mangelt es nicht vor diesem Spiel.
Nee. Wird es nicht. Dennoch, lass uns noch mal ganz kurz das große Ganze anschauen. Also 37 Punkte jetzt schon, überragend. Ich glaube, im letzten Jahr hätte man, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte man da Vorsprung hätte. Dieses Mal sitzt er tatsächlich auf Platz 4 nur 5. Also das ist jetzt, da kann man sich nicht groß ausruhen. Die Frage, die man sich natürlich stellt, wir haben vorher auch Brian Lassmer mal angesprochen, der ja leider sehr lang ausfällt. Wird man jetzt aufgrund der sehr positiven Tabellenkonstellation nochmal nachbessern? Frank Baumann hat sich da gestern im Sky-Interview nicht so wirklich in die Karten spielen lassen, aber du gehst schon davon aus, dass da noch was passiert im Winter, oder?
Also sie werden es auf jeden Fall versuchen, weil sie müssen auch. Also Brian Lassme wird, der hat im Endeffekt die Verletzung von Timo Becker in ein bisschen leichter. Also es ist ja kein Innenbandriss, sondern soweit ich verstanden habe, ein Anriss. Er ist beim Aufwärmen ausgerutscht, mit dem vorderen Fuß und ist dann mit dem kompletten Gewicht auf das Knie gefallen. Und der Teamarzt hat schon auf dem Platz oder der Physio hat auf dem Platz schon gefühlt und hat gesagt, das Innenband ist beschädigt. Das heißt, mindestens mal 9 bis 11 Wochen Ausfallzeit und dann muss er wieder reinkommen. Das heißt, im Endeffekt, rechne mal hoch, das ist halt Ende Februar, ne? Also da hast du schon, also schon wieder 8 Spieltage rum. Schalke muss offensiv was tun, weil, überleg mal, Moussa Sylla wird noch ausfallen oder so. Du hast offensiv einfach nicht die Möglichkeiten. Auch wenn jetzt alle sagen, Said Tchibara kommt zurück, der hat einfach auch ein Jahr nicht gespielt. Da ist der Trainer übrigens auch extrem vorsichtig, ne? Der sagt, der trainiert, der wird auch voll mitziehen, aber ob der wirklich so früh einen Impact liefern kann, die lassen dem Jungen halt, Gott sei Dank, die Zeit, die er braucht. Das Problem ist Kohle. Schalke hat keine Kohle. Schalke hat ein Budget fürs kommende Jahr, denn auch im kommenden Jahr greift die Klausel, oder greift die, hilf mir mal schnell, die
Eigenkapital.
Auflage, das Wort habe ich gesucht. Ja, die Eigenkapitalauflage. Also das heißt, Schalke muss ein Plus erwirtschaften, ein buchhalterisches Plus erwirtschaften, ein Millionenplus. Und das geht natürlich schlecht, wenn du erstmal Geld ausgibst für Spieler. Schalke hat natürlich ein Budget für das Kalenderjahr. Das heißt, wenn sie jetzt im Winter was machen wollen, was eigentlich ja vorher kein Thema war, dann können sie das machen, indem sie Geld aus dem Budget vom Sommer nehmen, also einen Transfer quasi vorziehen, den sie eigentlich auf jeden Fall im Sommer machen wollten. Schalke hätte im Sommer oder würde im Sommer sowieso offensiv was machen, allein schon um einem möglichen oder sehr wahrscheinlichen Silla-Verkauf vorzubeugen. Und jetzt müsstest du das halt im Winter machen. Hat nur 2 Probleme. A, Wintertransfermarkt ist scheiße. Und B, die Spieler sind in der Regel teurer. Und die du kriegst, die sind halt nicht im Flow, weil die haben meistens nur auf der Bank gesessen. Und es muss auch noch ein Spieler sein, der sowohl in der zweiten als auch in der ersten Liga funktioniert, weil, ne, ob Aufstieg oder nicht, ist ja noch nicht klar. Also, wenn man es ganz platt formuliert, ist es vergleichbar mit dem Transfer von Pape Mesa Ba, den sie geholt haben, weil es da möglich war, damit er sich schon mal an einen Verein und so gewöhnt, weil der war ja eigentlich gedacht als Ersatz dann für Silla, wenn der im Sommer ginge. Das war jetzt dann nicht so erfolgreich.
Nee, nicht so erfolgreich. Also und der Wechsel ja nach Polen hat ja für ihn auch nicht funktioniert, spielt da ja auch leider überhaupt keine Rolle. Natürlich dieses Pech mit den Queen's Park Rangers, da ist ein bisschen übel mitgespielt worden.
Auch assi gelaufen, ja. Also das Problem ist so, woher willst du Geld nehmen? Also du kannst nur aus dem Budget vom Sommer nehmen, weil Verkaufskandidaten sind keine da. Du kannst vielleicht den einen oder anderen verleihen, aber auch da, Max Krüger wäre mit Sicherheit ein Ausleihkandidat gewesen, weil der einfach auf Schalke zurzeit keine Chance hat. Hier bricht sie jetzt im Mittelfuß. Der ist raus. Ne, wen willst du da abgeben, der irgendwie Geld frei macht? Matriciani auf keinen Fall, da läuft der Vertrag aus im Sommer. Younes auf keinen Fall, da läuft der Vertrag aus im Sommer. Es ist keiner da. Ne, also wen willst du verkaufen? Deswegen, Geld kannst du nur aus dem Sommerbudget nehmen.
Ja, schauen wir mal, was passiert. Die ganze Planungsgeschichte ist natürlich auch, da ist natürlich das Verhandlungsgeschick oder das Planungsgeschick von Frank Baumann natürlich auch gefragt. Das hat ja nicht nur mit Transfers zu tun, sondern auch beispielsweise mit dem Trainingslager. Da hast du ja auch die Info, dass man das ja schon früher buchen muss. Was genau hat es zum Beispiel damit auf sich?
Ja, also das Problem ist halt immer, wie willst du planen? Ne? Also ich glaube, zwischen Zweitliga-Auftakt und Erstliga-Auftakt liegen 3 Wochen. Kann das gut sein?
2 oder 3 Wochen immer so, ja.
Ja. In der Regel ist das ja so, du machst am Anfang, du startest, machst einen Laktattest, also diese normalen Leistungstests, wie das heißt, da machst du so 4, 5 Tage zu Hause, ein bisschen aufwärmen, akklimatisieren, schon das erste Testspiel gegen irgendeinen 5-Ligisten, 6-Ligisten. Und dann geht's ins Trainingslager. Also meistens, ich sag mal grob so in der zweiten Trainingswoche. Machst da richtig schön Feinschliff, ne, machst vielleicht sogar 10 Tage, dann kommst du nach Hause, machst nochmal 1,5 bis 2 Wochen und dann geht die Liga los. So, das geht natürlich jetzt. Wie willst du es planen? Weil wahrscheinlich, da gehe ich nämlich auch von aus, wird das Aufstiegsrennen bis zum Schluss gehen. Also das wird ja hinterher das Ausschlaggebende wird ja sein, wer hat die längste Puste. Na, ich glaube nicht, dass das früh entschieden wird. Auch wenn das jetzt vielleicht in der Hinrunde geklappt hat, sowas wird in der Rückrunde nicht geben. Glaube ich zumindest nicht. Dafür ist die Konkurrenz zu gut. Ne? Und soweit ich weiß, plant der Verein nicht, irgendwas last minute zu machen, weil das auch nicht möglich ist. Denn bei Schalke musst du ja immer denken, ist ein sehr reiselustiges Volk. Wahrscheinlich schon mit das Reiselustigste auch ligenübergreifend. Das ist einfach so. Also ich habe Vergleiche ja, wenn die Kollegen mit den Erstligisten unterwegs sind. Da ist halt nicht das halbe Tal dann komplett übernommen. Das heißt, es muss geplant werden. Du brauchst ein Hotel, was passt, ein Trainingsgelände, was passt. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es wieder ins Stubaital geht, wieder Richtung Neustift, weil da gab es noch eine Option von einer Seite, das um ein Jahr zu verlängern. Das muss halt frühzeitig geplant werden, damit du entsprechende Zimmerkapazitäten auch hast. Das Hotel muss frei sein. Und dementsprechend wird Schalke so planen, dass sie relativ früh diesen Termin haben und der eigentlich eher für die zweite Liga passt als für die erste. Der FC Köln hatte das im letzten Jahr auch. Kann sein, dass Schalke es vielleicht eine Woche nach hinten setzt, ne, dass du dann sagst, du machst erst 2 Wochen zu Hause, dann wird es eher passen für beides, aber Schalke wartet nicht ab, bis sie wissen, wo sie spielen.
Ja, wer hätte gedacht, dass der Aufstieg auch oder der Aufstiegskampf auch negative Konsequenzen haben kann. Aber wie du sagst, das muss man alles bedenken. Ich denke natürlich trotzdem, dass Frank Baumann, der kennt es ja immerhin schon aus seiner Zeit in Bremen, hat die ja dann auch wieder hochgeführt und sollte da zumindest hilfreich sein. Aber klar, es ist natürlich ein Problem. Hat natürlich auch mit auslaufenden Verträgen dasselbe Problem oder Verträgen, die noch ein Jahr gehen, die du vielleicht vorzeitig verlängern willst. Du hast jetzt gerade Younes und Matriciani angesprochen, die werden jetzt sehr wahrscheinlich oder sehr sicher keinen neuen Vertrag bekommen, aber da gibt's ja auch diese ganzen, Shootingstars, die du vielleicht verlängern willst. Unter der Woche gab's den Medienbericht, dass Valentovic einen neuen Vertrag bekommen soll. Das ist wahrscheinlich ein relativer No-Brainer, weil der wahrscheinlich nicht so viel verdienen wird und das wird man dann anpassen können, oder? Wie denkst du, ist bei dem Jungen da diese Lage?
Also es wird, glaube ich, ganz spannend die Vorbereitung sein im Januar, weil da wirst du dann ja sehen, wer kommt zurück. Weil man darf auch nicht vergessen, den habe ich als internen Neuzugang, es wird ja immer von internen Neuzugängen gesprochen. Einer ist jetzt schon da, Timo Becker, ne? Schön, dass er wieder da ist, hat man auch übrigens gemerkt, wie die Arena da mitgegangen ist, als er gestern eingewechselt wurde. Wir haben dann ja Saidi Barra für die Offensive, aber da sind die alle noch sehr vorsichtig, wollen den Jungen da nicht zu sehr reizen. Wen wir noch vergessen haben, war Dylan Lennart. Für die Abwehr. So, das heißt, du hast potenziell 3 Leute mehr in deinem Kader. Das heißt, dann wird es schwieriger für die Jungen. Ne? Also Miron Muslic gibt jedem absolut die gleichen Chancen. Ne? Das siehst du halt einfach, wenn du nicht mitziehst, ist egal, wie viel Geld du verdienst, dann bist du als Anton Doncor raus. Aber wenn du total mitziehst, wie Mika Valentovic oder Paul Pöpperl, bist du drin. Natürlich, wenn der Konkurrenzkampf größer wird und der wird größer im Januar, dann wird entschieden, was halt mehr Sinn macht. Bei Paul Pöpperl zum Beispiel läuft der Vertrag im Sommer aus. Der wird auch gucken, ne? Wenn die Konkurrenz zu groß ist, der hat jetzt auch nicht so große Fußstapfen hinterlassen, würde ich jetzt mal vermuten, dass der eher in der U23 landet und sich wahrscheinlich einen anderen Job sucht oder einen anderen Verein sucht. Ist für ihn aber auch gar nicht verkehrt zu sagen, ey, ich habe schon ein paar Bundesligaspiele gemacht. Bei Mika Valentovic, du, der ist ja nur 17 Jahre alt, der wird einen entsprechenden Vertrag haben. Das heißt, da brauchst du nur ein bisschen nachsteuern. Das wird dann, glaube ich, auch gemacht, auch zu Recht, weil er jetzt ja auch schon, ich sag mal, fast eine Stammkraft war. Ob er es im kommenden Jahr sein wird, das wird man dann sehen. Aber das ist ja Standard, ne? Dass man dann jetzt auch die Winterpause nutzt, um das ein bisschen anzupassen. Das ist ja auch nur recht so, ne? Also das gehört sich dann ja auch so.
Richtig, da kann man auch die Leistung ja auch honorieren und ein sehr nett von dir, dass du Paul Pöpperl schon Bundesligaspiele gegeben hast. Also es sind ja immer noch Zweitligaspiele, aber
ja, es ist ja zweite weiß, Bundesliga, meine Güte.
Zweite Mann, Bundesliga, Mann. Nein, alles easy. man wird das sehen. Das wird sicherlich spannend. Ich denke auch, dass der Kader, das hat man ja, haben wir ja vorher schon thematisiert, in der Breite dann sicherlich was hergibt, aber offensiv wäre halt schon gut, wenn dann noch was passiert. Man darf gespannt sein.
Die Frage ist ja auch, also was, nicht nur was passiert bei Schalke, also schafft Schalke es wirklich noch einen Offensivspieler zu holen und kommen so Chibaras und so dick zurück, hat Dylan Lennart irgendwie einen Impact oder so, das ist ja spannend. Spannend wird ja auch, was die Konkurrenz macht. Ne? Also wenn ich jetzt höre, Ebno Talib von Elversberg, der steht bei Frankfurt auf dem Zettel und die wollen ihn im Winter schon holen, was ich nicht ganz verstehe. Oder vielleicht leihen sie ihn dann auch erst wieder aus oder sowas, gibt's ja auch so Modelle. Also Frage ist ja, ne, legt noch mal einer nach. Die Hertha könnte es, glaube ich, finanziell. Ich weiß nicht, ob sie Bedarf haben. Hannover, keine Ahnung. Also wenn da jetzt auch sich da in der Vorstandsebene ein bisschen oder auf der sportlichen Planungsebene was ändert, ändern die auch noch mal was am Kader. Ich glaube, das wird auch spannend werden, ne?
Ja, Darmstadt mit Liedberg ja auch. Lass da mal irgendeinen reichen Engländer kommen, der dann irgendwie 10 Millionen bietet, wie standhaft ist Darmstadt dann? Also wissen wir nichts, ja, nicht, dass das falsch rüberkommt, aber der trifft ja auch nach Belieben. Ebn Talib, kann ich verstehen, dass Frankfurt ihn sofort will, weil sie haben ja aktuell, also Burkhardt ist ja noch lang verletzt oder länger verletzt. Batshuayi hat sich da das Bein gebrochen, also die haben schon auch Stürmermangel. Der Wahi funktioniert da nicht. Und wird man dann natürlich sehen, ob er dann sofort helfen kann. Ist ja wirklich seine erste richtig starke Saison, aber die Tore, die er macht, macht er natürlich gut. Und wenn der natürlich Elversberg wegbrechen, auf der anderen Seite, was weiß ich schon, Elversberg sind im Sommer auch zig Spieler weggefallen und schau, wo die stehen. Also wer kann Elversberg denn schon einschätzen? Nein, aber wird interessant. Und ich glaube, Leistungsträger bei Schalke im Winter, ist klar, Süller weiß man nie, aber nachdem jetzt die Toreausbeute nicht so da war, eher unwahrscheinlich.
Nein, für den gibt's kein Angebot. Ich glaube, Schalke wäre ja auch schön doof. Die haben ja gar keinen anderen Stürmer, dann gibst du den auch nicht ab. Schalke hat da jetzt auch tatsächlich, ich meine, sie haben ihm zwar, glaube ich, das Wort gegeben, wenn ein entsprechendes Angebot käme, aber das wird nicht kommen. Jetzt allein schon dadurch, dass er auch gar nicht sich im Afrika-Cup zeigen kann, wird die Chance auch viel geringer, dass da im Winter jemand kommt und sagt, ich zahle dir die 7 Millionen. Also das wird nicht passieren.
Das glaube ich auch nicht. Jo, Dirk, ich denke, dann haben wir eigentlich die Themen für diese Woche eigentlich schon ausführlichst besprochen. Dann lass uns doch noch mal.
Ich würde noch gerne auf meinen Kommentar hinweisen. Auf skysport.de habe ich diesen Herbstmeistertitel mal kommentiert und zusammengefasst, wie so meine Sicht auf die Dinge sind. Weil mir wird das auf der einen Seite, es wird mir alles viel zu schön gesehen. Das ist so. Also es ist ja zurzeit alles super geil bei Schalke 04. Erfolgreich ist es und Schalke steht auch meiner Meinung nach unterm Strich dann verdient da oben. Das muss man absolut anerkennen. Ob im Verein wirklich alles so mega geil läuft und ob das jetzt alles wirklich so schon, ich habe jetzt ganz viele gehört, die gesagt haben, ja, also da haben wir ja die letzten Jahre doch nicht so viel Mist gemacht aus der Führungsebene. Naja, das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Also nur weil Schalke jetzt da oben steht, heißt das nicht, dass die letzten Jahre nicht auch viel Mist gebaut wurde. Und zum anderen wollte ich nochmal sagen, alle, die jetzt sich beschweren, dass Schalke so langweiligen Kackfußball spielt. Schalke ist Tabellenführer und das darum geht's. Und letztendlich, ob das dann erfolgreich ist in der Bundesliga und ob das dann da, das ist alles Zukunftsmusik. Aktuell ist der Stand so, in der zweiten Liga ist Schalke Tabellenführer und das haben sie dann auch, vor allem mit dem Abstand, sich verdient. Das ist dann nicht nur Glück.
Das ist alles andere als Glück. 8 Gegentore in 16 Spielen, also sorry, also wer da, klar kann man sagen, Defensivfußball, aber es ist jetzt, also es ist ja nicht, dass Schalke den Bus parkt. Im Gegenteil, die stehen ja sehr hoch, pressen früh und die Gegner kommen ja nicht mal zu Chancen. Wie gesagt, haben wir ja gerade gehabt, auch vorher Karius wenigste Schüsse aufs Tor. Das ist nicht eine Mannschaft, die defensiv spielt. Ich denke auch, da gibt es andere Mannschaften, die mehr Tore schießen. Aber Schalke spielt den konstantesten Fußball und man wird jetzt sehen, wie es dann in der Rückrunde läuft. Wenn man bei Schalke was kritisieren kann, ist es, gegen Nürnberg war es jetzt extrem, dass sie es oft nicht schaffen, ein Spiel frühzeitig zuzumachen, dass man auch so auch vielleicht seine Kräfte auch ein bisschen schonen kann. Ja, gefühlt ist jedes Spiel von der ersten Minute bis zur 90. Minute ein K.O.-Spiel im Pokal. Ja. Genau, und man muss halt auch immer Vollgas geben, weil auch mit halber Kraft geht das halt nicht. Deswegen glaube ich, ist die Pause tut denen gut und man wird sehen, wie es dann in der Rückrunde passiert. Aber sind wir mal ehrlich, also Schalke muss sich auch vor keinem Gegner verstecken. Man hat alle Konkurrenten, die hinter einem sind, geschlagen, verdient geschlagen. Die meisten natürlich zu Hause, aber trotzdem. Und deswegen, wer da sagt, hier, scheiß Fußball, da kann ich nur drüber schmunzeln.
Der Start hat's halt in sich, ne? Wenn du in Hertha und in Bochum spielst an den ersten 3 Spieltagen.
Hi. Haben wir das nicht auch vor der Hinrunde gesagt?
Ja, aber du sagst ja gerade selber, ne? Da haben sie zu Hause gespielt. Und die Heimspiele hatten es auch stimmungstechnisch echt in sich. Da hat die Mannschaft viel rausgezogen. Ich bin gespannt. Aber wie gesagt, also lest euch meinen Kommentar durch auf skysport.de. Und dann sprechen wir uns im Januar wieder.
Ja. Dafür darfst du aber nicht vergessen, wir haben jetzt zum Beispiel aber auch so Spiele wie in Kaiserslautern, in Dresden, wo es auch schwer ist zu spielen, die sind in der Rückrunde auch auf Schalke. Also man hat auch, Entschuldigung. Gut, jetzt kommen wir aber zu, das musst du mir erklären, die Fragen. Wir haben dieses Mal nicht aufgerufen, falls sich Leute wundern, weil Dirk, du hast so viele Fragen bekommen zu zu verschiedensten Themen. Deswegen die erste Frage ist von Patrick Unger, der dich angeschrieben hat. Moin Dirk, ich habe mal eine Frage für eure Folge, für eure neue Folge Schalker Markt. Ich bin jetzt seit 25 Jahren Schalke-Fan und gerade in den letzten 5 bis 10 Jahren gab es immer wieder Phasen unter Trainern, wo man dachte, jetzt hat Schalke das Ruder in die richtige Richtung gedreht. Auch unter den letzten beiden Trainern gab es kurze Phasen. Patrick, aber sehr, sehr kurze Phasen, muss man dazu sagen.
Ja.
Wo man dachte, jetzt läuft's besser. Würdet ihr mit eurer Expertise, danke dafür, dass du da eure Expertise mit reingeschrieben hast, sagen, diesmal ist es alles ein bisschen anders, nachhaltiger. Und ja, merkt man das auch auf dem... Also ich finde, man, es ist dahingehend nachhaltiger, wir haben das ja schon öfter mal diskutiert, weil Miron Muslic nicht wie andere Trainer immer dasselbe macht. Wir haben es vorher auch gesagt, er hat jetzt schon mal zur Halbzeit 2-mal gewechselt. Er packt mal Zuckerbrot aus, mal Peitsche. Er wechselt auch mal unberechenbarer. Er stellt nach Leistung auf, nicht nach Namen. Aber natürlich wird es auch unter Miron Muslic Rückschläge geben. Da brauchen wir uns jetzt hier nichts vormachen. Das wird kommen. Dennoch habe ich den Eindruck, dass die Spieler mitziehen, dass die einen klaren Plan haben und dass dieser Plan auch dahingehend für die Spieler relativ einfach umzusetzen ist, weil sie klare Prinzipien haben, von denen auch Muslic immer spricht. Und dass es da, ich will nicht sagen krisenresistent ist, weil das gibt's nicht, aber zumindest, dass man es schaffen sollte, Krisen nicht zu weit ausarten zu lassen. Das ist meine Meinung. Wie siehst du es, Dirk?
Ich finde es schwierig, ihn mit den Vorgängern zu vergleichen. Und ich muss auch gerade, ich musste einmal zusammenzucken, dass es da auch zwischendurch geklappt hat. Also jetzt im Vergleich zu Muslic, das ist ja das Schwierige, ne? Da waren ja gar keine Phasen dabei, weil das muss man ja echt sagen. Da hat man ja dann irgendwie 2 Unentschieden hintereinander schon abgefeiert nach dem Motto, 2-mal nicht verloren. Also was mir da immer nur im Ohr klingelt, ist, dass alle Vorgänger immer mehr oder weniger genau das gemacht haben, was Muslic nicht macht. Der jammert gar nicht. Klar, er hatte die komplette Vorbereitung, aber trotzdem, die anderen haben ja alle nur gesagt, ich muss erstmal ankommen und bis ich hier alle erstmal habe. Bei Muslic hast du ja sofort im allerersten Testspiel gesehen, wo der hin will. Und das überschattet alles, was davor war und wirft kein gutes Licht, passt ja dann auch, auf die Vorgänger, die das nämlich nicht geschafft haben, den Spielern in kürzester Zeit zu vermitteln, was will ich eigentlich machen. Ob das jetzt nachhaltig ist? Boah, klar hast du jetzt einfach ein paar Jugendspieler drin, ein Eihahn, ein Becker, ein Valentovic und so, die haben ja alle schon ihren Marktwert gesteigert. Allein deswegen ist es ja schon nachhaltig oder nachhaltiger, ne? Und ob das unter einem anderen Trainer so funktioniert und wie lange das so funktioniert, boah, ey, das ist zu viel Glaskugel, sag ich dir ganz ehrlich. Aber Muslic ist nicht vergleichbar in dem Sinne mit seinen Vorgängern, weil der es einfach komplett anders und einfach so viel besser macht, dass das seine ganzen Vorgänger und wie viel sind es davor gewesen, die es alle nicht geschafft haben, einfach so dermaßen abhängt. Also, ich meine, da hatten wir natürlich auch ein paar Raketen dabei, ne?
Ja, ich will jetzt nicht.
Sag jetzt keine Harry Potter Namen, aber.
Nein. Wollen wir ja nicht. Es ist Vergangenheit, lassen wir es ruhen. Freuen wir uns, dass es aktuell gut läuft. Und aber apropos Glas, wie hast du es gerade genannt? Zukunftsmalerei.
Raketen? Ach so, Glaskugel.
Ja, genau. Bei YouTube gab es auch eine Frage vom User PanzerGranny3232. Auch ein etwas, ja, sehr gewöhnungsbedürftiger Name, aber hallo Panzergranny. Frage für die nächste Episode: Wäre Muslic nach eurer Einschätzung im Falle eines Aufstiegs ein guter Erstligatrainer? Ich beziehe mich damit insbesondere auf seinen Spielstil, der für die zweite Bundesliga sicherlich genau der richtige ist, aber in der ersten Bundesliga möglicherweise an seine Grenzen stößt, da dort viel spielstärkere Mannschaften auflaufen, die unsere hochstehende Abwehr spielerisch überrennen und wir wiederum im gegnerischen Drittel kaum zu Ballgewinnen kommen werden mit unserem Pressing-Ansatz. Gut, also für mich ist das bis zu einem gewissen Grad eine Phantomdiskussion. Aus dem einfachen Grund, weil, also erstens wissen wir nicht, ob wir aufsteigen oder ob wir auf Schalke aufsteigen. Zweitens, es ist ja auch völlig unklar, also Schalke wird ja, wenn Schalke aufsteigt, nicht mit derselben Elf spielen, wie sie jetzt spielen. Da werden natürlich Verstärkungen kommen. Schaut man sich Köln oder den HSV an, die Mannschaften, die da jetzt in der ersten Bundesliga spielen, die sind ja nicht vergleichbar mit den Mannschaften, die letztes Jahr in der zweiten Liga den Aufstieg geschafft haben. Also da wird sicherlich Qualität hinzukommen und dann wird man natürlich sehen, ich glaube, was für Mustic spricht, also zumindest habe ich den Eindruck, dass es ein Trainer ist, der natürlich eine klare Idee hat, aber der innerhalb dieser Idee schon ein bisschen flexibel ist und auch innerhalb des Spiels, wenn es nicht so läuft, umstellen kann. Das hat man jetzt auch zum Beispiel gegen Nürnberg gesehen, wo man zur Halbzeit ja deutlich besser angelaufen ist als noch in der ersten Halbzeit. Aber ob er letztlich ein guter Erstligatrainer ist, er hat in Brügge auch gegen größere Teams mit diesem Spielstil bis zu einem gewissen Grad Erfolg gehabt. Dann wurden ihm immer die besten Spieler weggekauft. Es kann sein, aber ich glaube, bevor man nicht weiß, mit welcher Mannschaft Schalke nächstes Jahr und in welcher Liga spielt, wie gesagt, gewisse Phantomdiskussion. Dirk?
Word, sagt man heute so schön, oder? Robert, Word, Punkt. Was soll ich dazu
wir
sagen?
Sind uns also komplett das einig.
Ja, genau. Also das, was soll ich da jetzt noch mehr zu sagen?
Ja, also ich hoffe, das reicht euch als Antwort, auch wenn es jetzt nur von einem kam, aber wenn Dirk da der genau gleiche Meinung ist. Wir haben dann noch eine dritte Frage von Jörg Bü. Und zwar, Servus Dirk, zuallererst macht ihr einen geilen Podcast. Vielen Dank. Ich hätte eine indirekte Frage zur Arena. Beim letzten Aufstieg in die erste Liga gegen Pauli gab es einen, in Anführungszeichen, obligatorischen Platzsturm. Meine Frage, hat sich der Verein etwas einfallen lassen, damit wir Fans keinen Ryan Grieb-Move machen müssen? Also, wer es nicht mitgekriegt hat, Ryan Grieb hat nach seinem Tor für Magdeburg in Berlin bei der Hertha, ist über die Bande gesprungen und ist dann 2,70 Meter tief gefallen, hat sich zum Glück nicht verletzt und nichts. Aber Dirk, kann man da überhaupt was machen?
Also ich war ja damals Field-Reporter beim Spiel gegen St. Pauli man kann eigentlich nur an die Cleverness der Fans appellieren, das hat damals leider schon nicht funktioniert, zu sagen, Leute, warum wollt ihr auf den Platz? Lasst es bitte, das ist hier nicht dafür geeignet, denn zwischen Platz und euren Rängen geht's nun mal ein paar Meter runter. Da ist ja, glaube ich, sogar, haben sich ja einige Fans leider verletzt, weil die darüber gedrückt wurden. Ne? Und der Verein hat damals alles getan, auf der Pressekonferenz darauf hingewiesen, im Stadion mehrfach darauf hingewiesen. Da tilt bei ganz vielen da oben alles aus, die sagen, ich muss am Platz rennen und Rasen rausreißen, Typ vom Tor mitnehmen, schmeiß ich zwar alles hinterher in eine Mülltonne, die haben dann ja auch noch unsere ganzen Sky-Mikros alle geklaut. Der ein oder andere wird sich daran erinnern, dass wir dann irgendwann gesagt haben, so, ey Leute, das wird alles Video überwacht, ey, also was wollt ihr mit einem Richtmikro zu Hause, ne? Also das schmeißt ihr ja hinterher nur in eine Mülltonne. Ja, also oder wenn das eBay jemand machen möchte, oder eBay, meinetwegen, nee, aber die haben es, ganz viele waren ganz brav und haben es bei mir dann vorbeigebracht. Also, ist dann einfach auch Kosten, die da entstehen. Ist auch scheißegal. Letztendlich hat der Verein alles gemacht, haben Ordner dahingestellt. Aber wenn dann die Masse drückt, da hat auch dann ein Ordner oder eine Ordnerin hat da einfach keine Chance. Und wer so doof ist und meint, er müsste dann da runterspringen, was willst du da noch machen? Willst du da unten dann irgendwie, keine Ahnung, Matten auslegen oder so? Also da kannst du einfach nur, du siehst ja auch, dass so aktive Fans sind oder so, die bleiben mal auf ihren Plätzen. Die sagen sich auch, ich kann doch besser von hier feiern, weil wenn ich auf den Platz renne, die Mannschaft ist dann weg. Und zwar sofort. Ne? Und ein Trikot ergattern, ja meine Güte, also ganz ehrlich, also das tut mir dann total leid für alle die dann dadurch dann verletzt werden oder auch vielleicht nicht so viel mitkriegen und die dann halt nicht mit der Mannschaft feiern können, weil die nämlich dann in der Kabine feiert, weil die keinen Bock hat, da irgendwo zwischen 400 Besoffenen rumzurennen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne? Also von daher, sollte es einen Aufstieg geben, wird es auch wieder einen Platzsturm geben, das ist mittlerweile immer so, dann ist der Rasen im Arsch, muss ausgetauscht werden, die Tore sind im Arsch und alle feiern sich dafür. Letztendlich ist das eigentlich, sind ganz nette Bilder für uns, ne, wenn die so alle auf den Platz rennen. Aber im Endeffekt hat da keiner was von. Aber kannst mal unten auf dem Rasen stehen. Ja, also ist halt total schade, weil, wie gesagt, die Verletzungsgefahr relativ hoch ist. Aber das muss jeder selber wissen. Wenn die Leute meinen, die müssen darüber. Ich wüsste auch nicht, wie willst du als Verein anders machen? Willst du sagen, wir machen Platzsturm, geht alle bis zum Mundloch X und dann werdet ihr reingelassen? Das ist ja auch Quatsch. Also von daher.
Ja, nee, kannst du nicht, da kannst du diese Lücke Wasser füllen, dann ist das so eine Art.
Ja, ja. Nee, aber das Problem ist, ja. Das läuft dann alles in den Spielertunnel rein. Das funktioniert nicht. Der Spielertunnel ist ja auf der Ebene. Also grundsätzlich ist es halt, ne, also wie gesagt, heutzutage ist das so, viele wollen auf den Rasen. Das ist halt irgendwie Tradition, schön und gut. Es funktioniert in diesem Stadion aber nicht und letztendlich wie gesagt, also wenn du richtig geil mit der Mannschaft feiern willst, dann geht das doch, wenn die auf dem Platz sind, dann bleib auf deinem Platz, dann hast du auch mehr davon. So rennst du dann auf den Platz und musst dich dann mit, kannst deinen Rasen rausrupfen und kannst den dann unterwegs im Bus verlieren.
Ja.
Meine Meinung.
Gut, und dann kommen wir zur letzten Frage. Kommen wir dann noch, da gibt's jetzt nicht einen, der das gefragt hat, sondern ich glaube 4 oder 5 haben dich da angefragt. Es geht darum, es geht mal wieder um Karten, wie kommt man an Karten? Und da haben dich Leute direkt gefragt, warum bei Dauerkarten nicht Pflichtbesuche eingeführt werden. Also sprich, wenn man sich da nicht so und so viel, wenn man eine Dauerkarte hat und nicht so und so viele Spiele dann auch tatsächlich im Stadion ist, dass einem die Dauerkarte entzogen wird. Das gibt einige Vereine, die das haben. Schalke hat das nicht. Ist das denn für Schalke eine Option? Was denkst du?
Also Borussia Dortmund hat das eingeführt, sogenannte Pflichtbesuchregelung, dass man von den 17 Bundesliga-Heimspielen mindestens 12 besuchen muss, um die Karte auch für die nächste Saison zu bekommen. Die haben halt auch, genau wie Schalke, auch einen legalen Zweitmarkt. Also es ist wirklich, Schalke hat die App ein bisschen umgestellt. Das ist in meinen Augen deutlich komplizierter geworden, aber es ist immer noch so, dass man, wenn man 2-mal gemacht hat, weiß, wenn du eine Dauerkarte hast und nicht gehen kannst, drückst du 5-mal und dann ist die in diesem Zweitmarkt drin. Eine Schalker Ticketbörse, ich finde es eine super Einrichtung, gibt es in Dortmund halt auch, Dortmund als Beispiel mal genommen, auch wenn es vielleicht jetzt der einen oder anderen ein bisschen juckt, aber da gibt's das halt, auf Schalke gibt es das noch nicht, könnte mir gut vorstellen, dass das auch nochmal ein Thema werden könnte, sowas wird ja gerne mal auf diesem Fankongress auch besprochen, da gibt es ja extra auch dann Projektgruppen, die sich dann mit solchen Themen auseinandersetzen. Das ist jetzt witzig, weil dieses Thema halt jahrelang nie ein Thema war, weil einfach es immer Tickets gab. Jetzt ist Schalke gerade in und jetzt wollen alle nach Schalke und deswegen sagen jetzt alle, ist aber unfair, dass die Dauerkarten ihnen aber nicht gehen. Grundsätzlich ist das richtig. Ich verstehe auch nicht, dass viele die Karten nicht nutzen, aber man darf auch nicht vergessen, Schalkes Einzugsgebiet der Fans erstreckt sich ja. Also es kommen die wenigsten ja aus der direkten Umgebung, sondern ganz viele reisen ja 2, 3, 4, 5 Stunden an und das natürlich dann Sonntagsspiele oder so dann auch mal nicht mal eben zu machen sind. Das muss man dann auch verstehen. Und jetzt zu glauben, nur weil jetzt gerade Schalke in ist und jetzt will ich eine Karte haben und jetzt muss ich dann aber jetzt, möchte ich aber, dass ganz viele Regelungen getroffen werden, also alle Sitzschalen abbauen und überall Stehplätze hinzimmern und alle Dauerkarteninhaber bestrafen, wenn sie nicht gehen. Das ist mir ein bisschen zu kurz gedacht. Ne? In den letzten Jahren gab es das halt nicht. Und also grundsätzlich fände ich es, glaube ich, nicht verkehrt, wenn man einmal die Dauerkarteninhaber vielleicht anschreibt, wenn sie ein paar Mal nicht da waren. Das kannst du ja alles sehen. Und dann kann man sicherlich da nochmal in die Diskussion treten. Aber ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ne? Also in der Regel kaufe ich mir eine Dauerkarte, um da hinzugehen. Und ich glaube, das machen die meisten eigentlich auch und kommen dann eher nicht. Das hat dann meistens eher schon treffende Gründe. Warum die dann nicht in die Börse stellen? Vielleicht, weil viele es auch immer noch nicht wissen. Ne? Also das müsste man vielleicht nochmal alle nochmal vielleicht auch zeigen und erklären. Weil ich glaube, es gibt halt auch ganz viele, die vielleicht nicht mit dem Handy umgehen können oder zumindest da nicht so firm sind. Das könnte man vielleicht nochmal so ein bisschen aufklären, machen. Das würde vielleicht schon helfen.
Man wird sehen, ob das noch Thema wird. Aber ich denke, damit sollte die Frage auch beantwortet sein. Gut, und damit wären wir am Ende. Und Dirk, wir haben es wieder nicht geschafft bei der Dreiviertelstunde. Allerdings haben wir auch was gut zu machen, denn nächste Woche wird es keinen Podcast geben. Wir haben beide Urlaub und sind nicht.
Yay! Oh.
Sind beide nicht da, deswegen nächsten Montag keine Folge, deswegen wünschen wir jetzt schon allen Zuhörern frohe Weihnachten, aber wir wünschen noch keinen guten Rutsch, denn in 2 Wochen sind wir wieder da, das ist dann das wird theoretisch der 29., aber da werden wir am Dienstag da sein. Also sprich am 30., weil Dirk, da bist du noch am Montag lange für Sky in England. Deswegen werden wir da am Dienstag den Podcast aufzeichnen. Und im neuen Jahr wird die erste Episode auch am Dienstag sein, also am 6. Januar. Einige haben da Heilige Drei Könige Feiertag, andere müssen da ganz normal leider arbeiten.
Heilige Drei Könige Feiertag, ey. Das ist echt ein Witz. Da haben wir vorher drüber gesprochen, weil hier ja noch Ferien sind am 5. und ich da tatsächlich noch unterwegs bin. Und dann sagt der Robert, ja, aber am Dienstag ist Feiertag. Ich sage, was ist denn da für ein Feiertag? Ja, ja, ich hab's vergessen. Ihr da im Süden, ihr habt ja immer Feiertage, ey. Wahnsinn.
Ja, wir im Süden.
Nein, aber wir müssen halt auch mal Urlaub machen, der Robert und ich, ne? Weil wir sind ja so, wir laufen ja die ganze Zeit auf 104%.
Ja, also wie gesagt, es wird aber nur eine Folge wird ausfallen, die kommende Woche, danach sind wir wieder da, zweimal am Dienstag, aber das wird die Ausnahme bleiben, danach werden wir ab dem 12. Januar dann wahrscheinlich wieder ab Montag für euch da sein und ja, wenn ihr trotzdem Fragen oder sonst was habt, gerne wieder immer. Ihr seht ja, wir versuchen alles zu beantworten, was wir reinkriegen in die Folge und überziehen dann auch unsere Episoden leider immer wieder. Danke fürs Zuhören. Wie gesagt, nochmal frohe Weihnachten und ich gebe dann das letzte Wort an Dirk.
Ja, ich habe jetzt gerade kurz gezuckt, weil Herbert Grönemeyer tritt übrigens in der Arena auf 2027. Ab 19. Dezember gibt es da Tickets. Kleiner Ticketservice jetzt hier noch am Rande. Vielleicht braucht der ein oder andere noch ein Weihnachtsgeschenk. Ist aber erst für 2027. Also die Arena bucht schon neue Termine drauf. Ja, also mir bleibt eigentlich auch nur erstmal Danke zu sagen an Robert, der sich um die ganzen Technik und Schnitt und alles kümmert. Wir sind ja noch ein bisschen in den Anfangsschuhen des Podcasts, mussten uns da auch erstmal ein bisschen reingrooven. Vielen Dank an euer Verständnis, dass am Anfang auch hier und da es ein bisschen geruckelt hat. Da waren wir beide einfach auch noch ein bisschen, ja, wir mussten uns ein bisschen reinfuchsen. Aber Robert macht das wirklich, sitzt halt, ist manchmal ein bisschen unangenehm, wenn er mir dann schreibt, ach, ich bin immer noch dran. Von daher vielen Dank, Robert. Vielen lieben Dank an euch für euer Verständnis und auch für eure vielen Fragen, euer Feedback. Bitte alles her damit. Das versuchen wir alles so gut einzubauen, wie es nur geht. Und wir können euch auch sagen, wir sind auch im Thema Vodcast nochmal einen Schritt weiter. In diesem Jahr wird es nichts mehr werden, aber im kommenden Jahr geloben wir, dass wir nicht mehr im schludrigen Outfit hier vorsitzen können, sondern uns immer ganz schick machen, weil wir wissen, dass es dann wieder, ich habe nämlich hier noch einen schönen dicken Fleck auf dem Hemd. Das geht dann nicht mehr, Robert. Dann heißt es immer frisieren morgens. Ja, aber da sind wir dran. Da sind wir dran auf jeden Fall und dann bleibt mir auch nur zu sagen, ich verabschiede mich tatsächlich dann auch in den Weihnachtsurlaub, werde im Weihnachtsurlaub das letzte Spiel in Braunschweig dann auch schauen und wünsche euch ein paar besinnliche Feiertage. Habt viel Spaß, legt nochmal allen das Weihnachtssingen in der Glückaufkampfbahn ans Herz. Das ist am Samstag vor dem Braunschweig-Spiel. Karten gibt's auf der Schalker Meile. Ist wirklich echt eine schöne Nummer, weil nicht so groß, sondern schön heimelig und kann dann allen euch nur wünschen, einen schönen heiligen Abend. Ich fliege dann am ersten Weihnachtstag rüber und dann gibt es von mir Berichterstattung vom Boxing Day von der Insel, auch das dann alles auf skysport.de und auf meinen sozialen Kanälen. So.
Und natürlich live auch bei Sky im Fernsehen. Alles klar, das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Also auch von mir auch nochmal danke für die wirklich positive Resonanz. Das freut uns natürlich immer am meisten. Wir hören, also wir lesen das Negative auch, aber das Positive ist natürlich umso schöner. Schön, dass wir da euren Nerv auch offenbar getroffen haben. Freut uns natürlich wunderbar. Und genau, dann in dem Sinne, Glück auf, Herbstmeister, ole ole. Und bis in 2 Wochen. Tschö.
Ciao.
Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.